Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien, jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 14. April 2026, wieder zurück aus Ungarn mit einem Rucksack voller Eindrücke und Erfahrungen. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Feedbacks. Die gestrige Sendung mit unserem Sonderkorrespondenten Kurt W. Zimmermann hat ja große Heiterkeit ausgelöst, weil wir vermutlich die einzigen Journalisten weltweit sind, die uns Goran Publico Asche aufs Haupt gestreut haben für diese fulminante Fehlprognose. Und alle Weltwoche-Verrechter hatten jetzt einen Feiertag und konnten sich so richtig freuen. Ich gönne Ihnen das allerdings, liebe Freunde. Man hätte vielleicht schon bei diesem wunderbaren Titelbild und vor allem den Titelzeilen merken können, dass möglicherweise ein Schuss Selbstironie auch da schon eingesetzt war. Ironie ist ja die Feigheit der Intellektuellen. Ich zitiere, als einziger Journalist in Westeuropa sage ich, dass Ungarns Premier die Wahl gewinnt, denn als einziger Journalist in Westeuropa kann ich rechnen. Und wir haben gestern festgestellt, der Kurt Zimmermann und ich, wir sollten uns in Zukunft eher aufs Schreiben verlegen und weniger aufs Rechnen. Da gibt's bessere. Aber all diese Heuchler und da diese aufgeblasenen Superexperten, die sich jetzt da aufblustern, ich erlaube mir da eine, sagen wir mal, mäßigende, hoffentlich zur Bodenhaftung verhelfende Bemerkung, denn auch Sie haben jetzt ja jahrelang, nicht nur einmal im Rahmen einer Titelgeschichte, jahrelang Fake News verbreitet, nämlich dass Ungarn gar keine richtige Demokratie mehr sei. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland hat sich kaum eine Chance entgehen lassen, den Viktor Orban, diesen Langzeitpremier, der 16 Jahre im Amt war, nach allen Regeln der Kunst immer wieder herunterzustampfen und als Finsterling zu porträtieren. Und dieses allgemeine Narrativ ist da von allen deutschen und vielen anderen Medien auch getreulich und treuherzig nachgebetet worden. Und im ZDF, wir zitieren das auf Weltwoche Online, wurde sogar die These aufgestellt, dass im Falle einer Niederlage Orban die Macht freiwillig nicht abgeben würde. So quasi nach dem Drehbuch von Herz der Finsternis. Er verschanzt sich da in seiner Totenkopffestung wie Colonel Kurtz eben im afrikanischen Kontinent und schickt die Armee auf die Straße, um eben seinen allfällig siegreichen Herausforderer dann mit absolut undemokratischen Mitteln auszuschalten. Nichts von dem ist passiert, nicht mal ansatzweise. Und gerade die EU, die sich ja so ziemlich handgreiflich und übergriffig auch in diese Wahlen eingemischt hat, sehr stark da natürlich diesen Showdown gegen Orban bewerkstelligen wollte, da könnte man sich jetzt ein Stück von der demokratischen Gentleman-Kultur des Dauerpremiers abschneiden, denn noch in der Wahlnacht, am Wahlabend bereits sehr früh, hat Orban seinem Gegner, dem Peter Magyar, gratuliert und hat sein Weitermachen in der Opposition angekündigt. In der Schweizer Ausgabe habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich Schweizer bin, dass uns eben solche gewaltigen Machtwechsel mit all den Ungewissheiten und Konsequenzen erspart bleiben. Ungarn hat natürlich ein Alles-oder-Nichts-System, ein Majorzsystem, da räumt eben die siegreiche Partei alles ab und wird dann den Staat umbauen nach ihren Vorstellungen. Das führt zu vielen Gegenläufigkeiten und Kurswechseln. Und die Schweiz, dieser Korallenriff der Stabilität im Herzen Europas, wir regieren uns eben selber und wir haben die Politik da nicht so weitgehend an Instanzen oberhalb von uns abgedelegiert. Und darum bin ich ja auch so vehement dagegen, dass wir uns uns dieser Europäischen Union institutionell unterwerfen. Das wäre Gift für unser Modell. Das würde einfach den Politikern mehr Macht geben, denn die EU ist sozusagen ein Booster, ein Machtbooster für die Politiker. Darum sind so viele Politiker scharf auf die EU. Und deshalb imponierte mir auch dieser Viktor Orban, dieser Freiheitskämpfer, dieser Verhaltensauffällige, dieser schwer erziehbare aus dem Mittleren Osten Europas, der eben die Stirn hatte, das Rückgrat hatte, den aus seiner Sicht wohlbegründeten Missständen oder den wohlbegründet den Missständen gegenüberzutreten und zu sagen, das ist falsch mit den offenen Grenzen, das ist falsch, dass ihr eine Energiepolitik der selbstmörderischen Energieverknappung betreibt. Wir dürfen auf keinen Fall einen Krieg gegen Russland führen. Das ist für Europa der Untergang. Und wir sind ja jetzt dabei, einen Zweifrontenkrieg zu haben. Ich meine, das ist ein Thema, ich werde dann darauf zurückkommen, dass nicht zuletzt unter deutscher Mitwirkung der deutschen Politik, wir jetzt also einen Konflikt in Europa haben, einerseits mit Russland, aber auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich von ihren NATO-Partnern im Stich gelassen fühlen. Also vielen Dank, abermals ein Zweifronten-Konflikt, der die Zukunftsaussichten für Europa sehr düster werden lässt. Und Viktor Orban hat da nicht mitgemacht und da haben sie ihn natürlich zusammengestaucht und zusammengeknüppelt von Seiten Brüssels. Klar, natürlich, die Ungarn müssen sich da auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie als EU-Mitglied und als Geldempfänger der EU natürlich auch verpflichtet sind, sich da den Regeln aus Brüssel zu unterwerfen. Und in dieser schwierigen Stellung hat versucht, Viktor Orban nicht gegen Europa, sondern für ein vielfältigeres Europa der Nationalstaaten, man könnte sagen, in der Nachfolge eines Charles de Gaulle einzutreten. Hat er alles richtig gemacht? Nein, natürlich nicht, aber mich stört die Selbstgerechtigkeit all dieser Medien und Politiker, die alles falsch gemacht haben in den letzten Jahren, die sich jetzt an Orban die Schuhe abputzen. Das ist einfach keine korrekte und ich finde auch nicht anständige Herangehensweise, aber wer in der Politik Anstand erwartet, der hat sowieso seinen Beruf verfehlt. Er sollte sich einen Hund oder einen Kanarienvogel zulegen, dann hast du immer wieder, solange du den Futternapf füllst, eine sozusagen, ja, eine gefühlsmäßige Erwiderung, dann hast du einen treuen Freund. Darauf sollte man ja in der Politik nicht spekulieren. Also, Orban, ein Mann, der sich eingesetzt hat für Freiheit und Eigenverantwortung, der sich eingesetzt hat für Frieden gegen Krieg, für Diplomatie gegen einfach Waffen und Sanktionen, der sich für die freie Rede engagiert hat, der sich auch für eine Abkehr von diesem Gender-Wahnsinn, von diesen ganzen ideologischen Verblendungen engagierte und der eben auch schaute, dass die kleinen Staaten in der Europäischen Union nicht einfach unter die Räder kommen. Und er war da eben eine ganz wichtige kritische Stimme, die jetzt fehlt nach dem Brexit der Briten, die sich jetzt da in der Insel auch irgendetwas in ihre Verstiegenheiten verlieren. Haben wir nun auch einen Orban, der weg ist und wir werden dann sehen, was der Neue bringt. Ob er da einfach stromlinienförmig dann mitschwingt, das wäre nicht gut, denn die EU braucht eben auch diese Vielfalt, diesen kritischen Widerspruch und der kommt viel zu wenig von innen, der kommt von außen, zum Beispiel von der Schweiz, von Amerika, aber man ist dabei, sich in Brüssel, in Berlin, in Paris hochmütig einzubunkern im Elfenbeinturm der eingebildeten moralischen Überlegenheit. Das ist sehr, sehr gefährlich, das ist nicht gut und hoffen wir einfach, dass jetzt dieser Hochmut und Übermut nicht noch mehr kulminiert, wobei, wenn ich da die Schlagzeilen anschaue heute Morgen, dann habe ich schon den Eindruck, dass es in diese Richtung gehen könnte. Also Viktor Orban nach 16 Jahren abgewählt. Es wird jetzt natürlich vieles in diese Wahlen hinein geheimnisst. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, da an diesem ziemlich traurigen, melancholischen Abend im Fidesz-Hauptquartier. Ich meine, seit 2010 haben die Ungarn immer wieder gewonnen. Übrigens, einen Vorwurf muss ich hier noch entkräften, das ist wichtig, habe ich jetzt in der ganzen morgendlichen sozusagen Gedächtnisarbeit außer Acht gelassen. Sie lesen jetzt überall, Orban sei über die Korruption gestolpert, er habe da eine korrupte Vetternwirtschaft hochgezüchtet. Diesen Vorwurf habe ich auch schon kolportiert, man hört ihn natürlich, man hört ihn auch in Ungarn, aber ich will jetzt hier trotzdem noch etwas dagegen halten. Ich habe mich nämlich mit vielen Leuten Leuten unterhalten, die da auch eine etwas andere und wie mir scheint auch realitätsnahe Perspektive mitgebracht haben. Viktor Orban, der übrigens schon mehrmals abgewählt wurde, 90er Jahren, 2000er Jahren, ist immer dran geblieben und hat sich wieder zurückgekämpft. Dieser Viktor Orban ist Premierminister geworden zum neuerlichen Male im Jahr 2010 mit einer Zweidrittelsmehrheit und hat dann eben das Erbe angetreten eines Ungarn, das wirtschaftlich am Boden lag. Sie erinnern sich, die Finanzkrise, und Ungarn war damals schlechter dran als Griechenland. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Es gab im Grunde keine reichen Ungarn. Es gab reiche Ausländer in Ungarn oder vielleicht Ungarn in Diensten ausländischer Konzerne. Und die Gefahr bestand, dass eben dieses kleine Land, das natürlich nach 80 Jahren Kommunismus ganz massiv havariert und gerupft war, ausgeplündert, ausgelaugt war, dass dort eben gar keine eigene gehobene Mittelschicht, eine Unternehmerschicht entstehen konnte. Und da hat Orban gegengesteuert, hat gesagt, wir können es doch nicht zulassen, dass ausländische Konzerne, ausländische Milliardäre uns das Tafelsilber abkaufen und sozusagen die eigenen Assets wegnehmen. Also muss ich dafür sorgen, dass wir einen eigenen wohlhabenden Mittelstand haben. Und das wird ihm jetzt als Korruption um die Ohren geschlagen. Und ich finde dieses Argument, ich finde diesen Vorwurf sehr, sehr ungerecht. Denn was wäre denn besser? Dass es jetzt einfach reiche Ausländer gibt, denen mehr oder weniger Ungarn gehört, die sich dann ihre Villen vielleicht nicht in Ungarn am Plattensee bauen, sondern in St. Moritz in der Schweiz, was natürlich eine Anerkennung für unser Land ist, oder in Kitzbühel oder in Dubai oder sonst irgendwo. Also hier ist doch dieser Vorwurf nicht stichhaltig, dass man hier mäkelt und den Ungarn ankreidet, dass sie einen eigenen wohlhabenden Mittelstand wollen und nicht einfach reiche Ausländer. Und im Übrigen sollte man da auch ein bisschen kritisch sein gegenüber den Politikern, die sich jetzt da ziemlich übermütig in der EU zu Wort melden und da die angeblich desaströse Wirtschaftsleistung von Ungarn anprangern. Was haben denn diese Politiker hier wirtschaftlich zustande gebracht? Was haben denn die französischen und die deutschen Wirtschaftspolitiker in den letzten Jahren hingelegt? Und wenn man sieht, was aus Ungarn geworden ist in den letzten 16 Jahren, dann kann sich also das sehr, sehr gut sehen lassen, neben dem, was aus Deutschland oder Frankreich geworden ist in den letzten 16 Jahren. Und da sehen Sie einfach, was mich stört. Ich bin gegen die Verklärung. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass mir Viktor Orban imponiert hat, nach wie vor imponiert. Er ist für mich auch ein Vorbild der Standhaftigkeit, der Gradlinigkeit. Und ich versuche da natürlich das Positive auch herauszupicken als Schweizer. Mit dem anderen werden die Ungarn fertig. Aber diese ja selbstgerechte Arroganz, die sich jetzt da zu Wort meldet, da muss man also auch ein bisschen schauen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Analysieren wir jetzt etwas die Zahlen, die Ergebnisse. Ein Triumph der Demokratie in Ungarn, meine Damen und Herren. Eben kein Herz der Finsternis, der Autokratie. Alles dummes Zeug, Fehlprognosen, wie die hier, allerdings überhaupt nicht augenzwinkernd und ohne jede Ironie und ohne jedes Schmunzeln, sondern Bier und bitter Ernst hat man da den Leuten eingehämmert, eingeprügelt, Ungarn sei keine richtige Demokratie mehr. Und das ist einfach falsch. Wenn ein Spiegel schreibt, das Ende eines Autokraten, dann ist das lächerlich. Autokraten treten nicht ab und gratulieren ihren Herausforderern, den Wahlsiegern, um geloben in der Opposition weiterzumachen. Autokraten nehmen die Waffe in die Hand und lassen ihre Prätorianergarden aufmarschieren. Aber noch im Moment der Wahlniederlage und der Gentleman-liken Bewältigung dieser Wahlniederlage verkennen die Journalisten in ihrer ideologischen, unironischen Verblendung den Kern der Sache. Also Rekordwahlbeteiligung, fast 80%. Die Fidesz-Partei, anders als ich gesagt habe, nicht 2,5 Millionen Stimmen, sondern 2,25 Millionen, vielleicht 2,3 Millionen. Das ist fast so viel wie auch schon früher. Das ist sozusagen die Kernwählerschaft von Fidesz. Die hat man mobilisiert. Aber die Mitte, auch die ländliche Bevölkerung, die Mitte, all die, die eben nicht sozusagen zum eigentlichen Camp von Orban gehörten, die sind diesmal nicht zu dem Amtsinhaber gegangen, sondern sie sind ihm von der Fahne gelaufen und haben gesagt, er muss weg. Und ich glaube, das ist bei allen Spitzfindigkeiten und jetzt auch statistischen Details, die ich Ihnen gleich bringen werde, das ganz Entscheidende. Nach 16 Jahren haben die Ungarn einfach gesagt, wir haben die Schnauze voll von den immer gleichen Gesichtern. 16 Jahre ist eine lange Zeit. Und nur bei der FIFA oder in Russland können sie länger als 16 Jahre regieren. Dann wird aber auch die Milch schon ziemlich sauer. Und es regt sich dann auch im Inland allmählich der Unmut, selbst wenn sie eine Bevölkerung haben, die bereit ist, eine autoritärere Führung zu akzeptieren. Aber natürlich entwickelt sich auch ein Russland in dieser Hinsicht in eine nicht unbedingt ersprießliche Richtung, weil man natürlich die Schrauben immer mehr anziehen muss. Und das tut niemandem gut, wenn er so lange an der Macht ist. Das führt zu Überheblichkeit, das führt zu Übermut und das führt einfach zu arroganten Problemen, zu Versteinerungen, zu Verkrustungen. Nach 16 Jahren ist in aller Regel Schluss. Adenauer musste gehen, ich glaube nach 14 Jahren. Merkel ist freiwillig zurückgetreten, nicht mehr angetreten. Vermutlich würde sie heute noch gewählt. In Deutschland könnte ich mir gut vorstellen, ob es gut für Deutschland wäre und für Europa ist dann eine andere Frage. Der Helmut Kohl musste nach 16 Jahren abtreten. Irgendwann ist dann auch mal fertig. Viktor Orban ist jetzt 63 Jahre alt, also in einem sozusagen Jugendalter, wenn man das vergleicht mit Adenauer und mit Trump und mit Joe Biden. Also da ist das Feuer noch nicht, da ist der Ofen noch nicht aus. Wir werden sehen, was da kommt. Aber eben in der Demokratie und eben in einer funktionstüchtigen Demokratie sagen die Leute, irgendwann ist fertig, wir wollen mal weghaben. Für mich ist das eher eine Anti-Orban-Wahl gewesen als eine Pro-Magyar-Wahl, auch wenn jetzt da einige Orban-Gegner aus dem Sieger einen neuen Messias machen wollen. Aber der hat natürlich auch vieles richtig gemacht. Er hat eine beeindruckende Kampagne hingelegt und der Erfolg spricht da natürlich für sich. Und jetzt ist er in der Bewährung gewogen und vielleicht für zu leicht befunden oder auch nicht. Wir werden es sehen. Also, Rekordwahlbeteiligung. 38% der Stimmen für die Fidesz. 38% hat eigentlich die SPD in Deutschland, die jetzt natürlich auch etwas auftrumpft, oder ein Friedrich Merz. Ich meine, die können von solchen Resultaten träumen. Und das ist jetzt das niederschmetternde Ergebnis für Orban. Das ist sozusagen die brutale Klatsche. Und da einige dieser Masters, dieser Helden des Universums, die kommen ja nicht mal annähernd an solche Zahlen ran. Und 53,7 Stimmen hat Peter Magyar geholt. Auch eine sogenannte rechtsextreme Partei hat da einige Stimmen gemacht, ist aber ohne Direktmandat geblieben. Über die Rekordwahlbeteiligung haben wir gesprochen, 79,56%. Und die Fidesz-Partei hat gegenüber 2022 deutlich an Mandaten und an Stimmen verloren, von 135 auf 55 Mandate. Noch 3 Millionen Ungarn haben Orban gewählt und seine Leute vor 4 Jahren, jetzt nur noch 2,25. Die Tisza-Partei tat zum ersten Mal bei den Wahlen zur ungarischen Nationalversammlung an, also mit der Botschaft, wir sind einfach anders. Magyar hat vermieden, allzu klare politische Positionsbezüge zu machen, hat gesagt, wir wollen weniger Krach mit der EU, wir sind nicht so korrupt, wir beschäftigen uns eher mit den Alltagssorgen der Ungarn und das wird jetzt auch als möglicher Faktor, als strategisch wichtige Weichenstellung interpretiert, wobei ich bleibe bei meiner Vermutung, dass einfach die Ungarn sagen, jetzt braucht's mal was Neues. Als Bill Clinton kam 1992, it's time for a change. Und die Leute hoffen dann einfach, der Neue, der Junge, und da haben Sie ja gesehen in meiner Sondersendung, viele Junge haben da für Tisza votiert, denen gibt man jetzt mal eine Chance. Nicht immer die Alten da, die immer sesselfüllender daherkommen in ihren Posten. Ja, in ihren Posten auch verfetten, die müssen mal weg, die müssen mal wieder in die Abmagerungs- und in die Fitnesskur. Die Auslandungarn übrigens überwiegend für Orban, ob es in diesem Jahr auch so ist, das werden wir sehen. Entwicklungen der Wahlen und Hintergründe gemäß einer Studie, die ich hier lese. Ja, Orban versuchte sich als Friedensmann zu positionieren. Die Wirtschaft lief nicht so gut, natürlich auch kriegsbedingt, auch bedingt durch das Schwächeln der deutschen Autoindustrie. Vielleicht ist da die ungarische Wirtschaft etwas zu stark von Deutschland und von Österreich abhängig. Also auch da könnte man vielleicht auch in der Bundesrepublik ein paar Ursachen für den Niedergang von Orbán hier betrachten. Aber das war so ein Thema, also die innenpolitischen Themen bei Herrn Magyar und eher die Außenpolitik beim Staatsmann Orbán. Es gab dann eine Reihe von Skandalen und Skandälchen, natürlich auch ganz massiv, das muss man einfach sagen, die von Geheimdiensten, europäischen Geheimdiensten durchgestochenen Telefonprotokolle an Orbán, kritische bis Orbán feindliche Portale. Und da sehen Sie eben auch, dass man wirklich versucht hat, auch durch die Zurückhaltung von EU-Geldern, dieses kleine renitente Ungarn in den Schwitzkasten zu nehmen. Jetzt wird natürlich der Neue in den Genuss einer warmen Milliardendusche aus Brüssel kommen. So hilft man dann den geneigten Leuten. Aber ich will das nicht überbetonen. Ich halte die Ungarn für sehr mündig. Die wissen auch, was ausländische Einmischung ist. Die können sich ein Urteil bilden. Und ich bleibe überzeugt, eine so intakte Demokratie wie die ungarische, die ist eben auch nicht so leicht zu manipulieren. Weder durch angebliche russische Agenten, die da in den Budapester Gassen herumschleichen sollen, noch natürlich durch den angeblich von Soros und Brüssel ferngesteuerten Sprechroboter Peter Magyar, wie die Fidesz-Partei da polemisch verkündete. Nein, ich glaube, die Ungarn sind mündig, sie hatten jetzt einfach genug, sie wollen einen Wechsel, sie geben den Neuen eine Chance und sie sind ergebnisoffen und hoffnungsfroh und der kann auch nicht machen, was er will. Wir werden also sehen und auf jeden Fall hat dieser Magyar, über den ja viel Kritisches auch geschrieben wurde, er hat es geschafft, die Schwachstellen auch im System Orbán treffsicher zu finden und er hat immerhin in einer schwierigen Zeit, einer konservativen Zeit, in einer Zeit der gewaltigen Risiken hat er es doch geschafft, einen bewährten und bis dahin wirklich stark im Sattel sitzenden Mann abzulösen. Das muss anerkannt, das muss hier auch gewürdigt werden, auch wenn ich meinen Respekt und ja auch meine qualifizierte Bewunderung für Viktor Orbán auf keinen Fall in Vergessenheit rücken möchte. Weitere Themen, ja, die Verhandlungen zwischen Iran und den USA sind nicht so verlaufen, wie man sich das gewünscht hätte. Ich habe dazu einiges gesagt, auch in der schweizerischen Ausgabe. Mich verblüfft einfach diese unglaublich heftige Kritik aktuell an Israel und an den Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich dieser Krieg im Wall Street Journal, ein sehr kritischer Artikel, der Krieg laufe nicht gut. Trump rede nicht wie ein Gewinner, sondern wie ein Verlierer. Er schlage da wild um sich, beschuldige Netanyahu, beschuldige seine eigenen Leute, schmeiße da mit gewaltigen, kriegsverbrecherischen Drohungen, Zivilisationen auslöschen zu wollen, um sich. Das seien alles Indizien für eine eben nicht wirklich glückliche strategische Führung. Aber ich glaube, nur eine kleine Bemerkung dazu, ich glaube, dass die Generäle und die Militärführungen Trumps wie auch Netanyahus durchaus eine etwas klare Strategie verfolgen, nämlich einfach diese Bedrohung Iran zu verringern, dieses Regime zu entwaffnen und dafür zu sorgen, dass die keine Atombomben bekommen. Und das ist für mich eigentlich das ganz entscheidende Thema, das unterschätzt wird, auch in unserer Publizistik, die sich allzu sehr an den, ja, umstrittenen bis irritierenden Persönlichkeiten da zweier Regierungschefs festbeißt und festkrallt und man unterschätzt komplett die Frage, was es bedeutet, wenn dieses islamistische Schiitenregime in den Besitz einer Atombombe käme. Und das ist einfach nicht im Interesse des Westens, ist nicht im Interesse der Europäischen Union, nicht im Interesse Israels schon gar nicht, denn die Iraner bedrohen Israel mit der Auslöschung. Das wird einfach verharmlost, das wird nicht gesehen und man lässt sich da verständlicherweise natürlich auch sehr stark von Bildern und Eindrücken treiben. Ich bin da etwas vorsichtiger und vor allem hoffe ich, dass es gelingt, diese Iraner auf einen anderen politischen Kurs zu bringen, damit wir da endlich mit dieser ja großartigen, unglaublich geschichtsträchtigen Zivilisation wieder in ein vernünftiges Einvernehmen kommen. Noch ist die Chance da. Ich weigere mich da, alles nur im Fluchtpunkt der finstersten Zuspitzung zu sehen. Trump blockiert nun die Straße von Hormuz. Die Kritiker sagen, das sei unmöglich. Er hat gesagt, wir lassen keinen iranischen Tanker mehr durch. Jetzt schnüren wir das richtig gehend ab und in der Folge gehen natürlich auch die Ölpreise wieder nach oben. Zu Ungarn, die deutschen Medien hier, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ja nicht sehr freundlich gesinnt ist gegenüber diesem abgewählten Premier. Ja, sie variieren die Vorwürfe der Korruption. Orbans Netzwerk auf dem Balkan sei angezählt. Also die, ja, die Souveränisten, die Liberalkonservativen bis Konservativen, die Rechten sind natürlich jetzt etwas in der Defensive. Ihr Fahnenträger, ihr Vorkämpfer ist weg und Peter Magyar stehe vor gewaltigen Herausforderungen. Trump irritiert mit einem Social Media Post, das ihn in der Rolle eines Heiligen zeigt. Ja, ich plädiere einfach dafür, Trump nicht wörtlich und bildlich zu nehmen, aber dafür ernst. Und man muss auch nicht jede Wortäußerung dieses Präsidenten zur Weltnachricht hochstemmen, aber das gibt sicherlich zu reden. Donald Trump greift den Papst an und stilisiert sich als Erlöser. Bei der Kritik am Oberhaupt der katholischen Kirche macht das Lager des US-Präsidenten noch mit. Bei Blasphemie hört der Spaß auf und schon löscht Trump seine Peinlichkeit. Also ja, das sind etwas die Ausschweifungen, die Fieberkurven der amerikanischen Politik. Sorgen wir dafür, dass unsere Leute nichts falsch machen. Wenn die AfD allein regiert, man beschäftigt sich mit der Perspektive Sachsen-Anhalt, die der Welt in Berlin, der Ulf Poschardt, titelt «Danke Orban». Ja, mal eine Stimme, die nicht einfach nur da sich die Schuhe abputzt und auch die Anna Schneider, die Kolumnistin, sagt, anders als Ursula von der Leyen kann man Orban abwählen. Sie haben recht. Und man rätselt jetzt natürlich, was da auf den Neuen zukommt, was eigentlich seine politische Linie ist. Noch ein Wort zur deutschen Politik. Ich spreche hier ja vor allem an ein deutsches Publikum. Ich finde es sehr gefährlich und unklug, was die deutsche Regierung macht. Ich beobachte mit Sorge, dass nicht zuletzt, um es jetzt sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, der deutschen Mitwirkung Europa, die EU, in einen gefährlichen Zweifrontenkonflikt hineingerückt worden ist. Zum einen der Konflikt gegen Russland, den man sich nicht leisten kann, hat eben Viktor Orban das Wesentliche gesagt, aber Friedrich Merz auch bei denen dabei, die jetzt die Amerikaner irritieren, indem sie in Funktion ihrer NATO den USA die kalte Schulter gezeigt haben und zum Teil nicht einmal die Basen haben benutzen lassen. Und Deutschland müsste das Land sein, meine Damen und Herren, das hier eben als Balance macht in Europa, sowohl die Amerikaner wie auch die Russen irgendwie im Gleichgewicht hält und eben unserem Europa, und jetzt rede ich nicht von der EU, unserem Europa, diese beiden Perspektiven offen hält. Und die Deutschen machen genau das Gegenteil, die deutschen Politiker. Sie haben sich in einen moralistisch aufgeheizten Zweifrontenkonflikt geistig hineingesteigert. Und das ist eine sehr gefährliche Strategie und das ist vor allem eine Strategie, die im Widerspruch steht zu den Erfolgsrezepten der alten Bundesrepublik. Und ich finde es vor diesem Hintergrund auch alles andere als vernünftig, wenn eine AfD, die ja eigentlich diese an nationalen Interessen orientierte Balance-Politik wieder in die Politik zurückbringen müsste eigentlich, dass sich diese AfD nun dermaßen exponiert gegen die USA und auch gegen Israel. Man kann ja das kritisieren, aber wir brauchen jetzt hier nicht Konfrontation. Wir brauchen sowohl gegenüber Russland, auf der Grundlage natürlich sachlich berechtigter Forderungen, aber eine letztlich um Frieden bestrebte, bemühte Partnerschaft, aber eben auch mit Amerika. gute Verhältnisse. Und im Moment sehe ich da in Deutschland nicht die politischen Kräfte mit der Durchschlagsmacht, um so etwas überhaupt wieder durchzubringen. Und so verliert sich eben nicht nur Deutschland, sondern verliert sich in der Folge auch Europa in diesem Zwei-Fronten-Konflikt. Und das verheißt nichts Gutes für die Zukunft. Energiepolitisch ist das schlecht. Es ist natürlich auch verteidigungspolitisch schlecht. Und vor allem fragt man sich, was ist denn da eigentlich sozusagen die Zukunftsvision? Wo soll denn die Reise eigentlich hingehen? Und in diesem Zwei-Fronten-Konflikt, und ich muss das ja Ihnen hier als geschichtsbewusste Zuschauer nicht vor Augen führen, wissen wir ja, wo das endet. Das hat immer schon in der Katastrophe geendet. Jetzt vielleicht nicht in der Katastrophe des letzten Weltkriegs, aber in einem ökonomischen Trümmerhaufen, der durch diese, Entschuldigung, geschichtsblinde, kurzsichtige, von moralisierender Arroganz geprägt neben Konfliktpolitik drin liegt. Das ist die gefährliche Fluchtlinie, die ich da sehe, aber bitte widersprechen Sie mir, wenn Sie glauben, dass ich falsch liege. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es jetzt auch von Weltwoche Daily International. Etwas ausführlicher zu Ungarn und zu diesen internationalen Verwerfungen. Bis bald und einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.